Ein frohes neues Jahr. Liebe Gäste, liebe Grindler und Freunde. Es ist schön, euch zu sehen. Es war 2 Wochen her, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ich hoffe, dass ihr wirklich gesund hineingekommen seid in das Jahr 2011. Für mich war es ein glattes Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr auch Glatteis hattet, direkt an Silvester. In Gütersloh in NRW ist es gerade getaut und gefroren um Mitternacht. Es war ein bisschen rutschig mit den Knallern, aber es ging. Und jetzt ist ja fast komplett alles weg. Ihr hattet das Privileg, als Grindler um 14 Uhr am 1.1. Gottesdienst feiern zu dürfen. Es gab ja viele Gemeinden, die einfach mal ihr Programm durchgezogen haben und gesagt haben, 10 Uhr oder 9.30 Uhr, gleich nach dem Motto, wer feiern kann, der kann auch früh aufstehen. Und ich würde gerne mal die Statistik sehen, wer das wirklich so durchgezogen hat. Ob der Gottesdienstbesuch wirklich genauso hoch war wie sonst. Und ich glaube, dass dieser Satz auch ein bisschen moralischen Druck ausüben sollte. Zumindest in einer Gemeinde, die ich sehr gut kenne. Meine Schwester kam nicht, ich auch nicht. Das war mir zu früh. Meine Freunde haben mich zu lange aufgehalten in der Nacht. Und 2 Stunden Schlaf wäre nicht gut gewesen. Jetzt offenbare ich das hier und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob das nicht zwischendurch Zank auslöst oder Streit oder Gewissenskonflikte mitbringt. Oder ob man den einen oder dem anderen dann etwas übel nachredet. Oh, der heilige Sabbat. So wie du das machst, das sehe ich anders. Und vielleicht reden wir schlecht über den anderen oder tragen ihm etwas nach. Vielleicht sind wir ja sowieso schon die ganze Zeit gegen den anderen. Und wir haben sowieso Probleme mit ihm. Und jetzt kommt es gerade recht. Guck mal, schon wieder. Ich weiß nicht, geht es euch auch manchmal so, dass ihr sagt, es ist doch wie die Soße auf dem Essen. Bisschen Streit und bisschen Stress gehört doch dazu. Die Würze macht das Leben noch erst richtig spannend. Erst wenn man sich ordentlich fetzt, macht das Gemeindeleben oder das Leben auf der Arbeit, in der Gesellschaft, im Alltag richtig Spaß. Wenn man Auto fährt, macht es erst richtig Spaß, wenn man anfängt, zu lauter als das Radio zu werden. Zu schreien und zu brüllen. Sich seinen Feind auszusuchen und ihn platt zu machen. Mal alles rauszulassen. Letzte Woche hat Dennis das Jahresmotto unserer Freikirche als Predigtthema gehabt. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Heute geht es mir um das Jahresmotto der evangelischen Kirche in Deutschland. Überwinde das Böse mit dem Guten. Überwinde das Böse mit dem Guten. Hört sich ja schön und leicht an. Das Böse ist ja alles schön weit draußen. Die Welt ist böse, die anderen sind böse. Und wenn wir Christen manchmal böse sind, dann nennen wir das gerechten Zorn. Wir haben ja unsere Gründe. Entweder geht es um die Wahrheit oder es geht um persönliche Interessen, die auch gewahrt werden müssen. Und da heiligt der Zweck die Mittel. Es gibt verschiedene Positionen, die wir haben, und manchmal sind wir einfach nur dagegen. Aber es kann auch sein, dass wir verletzt wurden und mit jemandem auf Kriegsfuß stehen, weil wir irgendwann mal in der Vergangenheit aneinander geraten sind. Und jetzt in der Gemeinde einen großen Bogen umeinander machen. Und alle wissen das. Wir wissen untereinander, wer mit wem gut kann, wer mit wem einigermaßen und wer sich gar nicht riechen kann. Wir sind ja so viel besser als andere Menschen, die nicht an Gott glauben. Wir würden niemals neidisch auf jemanden sein. Wir würden niemals Argwohn haben, Zorn oder schlecht über jemanden reden. Wir haben niemals diese Gefühle, den anderen fertig machen zu wollen. Jede Situation zu nutzen, wo er etwas falsch macht, um den Finger in die Wunde zu drücken. Böse zu sein. Dieses Gefühl ist doch, sobald 10 Uhr am Sabbat ist, vorbei. Und um 12 Uhr dürfen wir es dann wieder sein. Oder spätestens nach Sonnenuntergang. Aber hier untereinander böse zueinander zu sein, Paulus schreibt diesen Vers, diese Worte zu der Gemeinde in Rom. Der Text steht in Römer Kapitel 12, Vers 21. Und das Interessante an diesem Text ist, dass er es der Gemeinde schreibt und nicht in Form von, ey Leute, passt auf, lasst das Böse von draußen nicht hineinkommen, sondern ihr seid untereinander ganz schön böse. Überwindet das. In Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist der Abschluss eines ganzen Abschnittes. Und jeder von uns fühlt sich vielleicht ertappt, dass wir alle das eigentlich kennen, aber hier vielleicht nicht gerne darüber reden, dass wir diese Gefühle haben und manchmal sogar haben wollen. Manchmal sind wir gerne auf Stress aus. Manchmal suchen wir sogar die Provokation. Und manchmal haben wir sogar Spaß dabei. Freude. Und dann gibt es die Situation, wenn wir in den Spiegel schauen, wo wir wissen, dass wir das eigentlich gar nicht wollten, wo wir es bereuen. Die Situation, wo sich Partner gegenseitig Wörter an den Kopf werfen, die sie nie wieder zurücknehmen können. Die Situation, wo eine Mutter oder ein Vater ihr Kind schlagen und nachher alleine weinen, weil sie sich eigentlich gesagt haben, das wollten sie nie in ihrem Leben tun. Die Situation, wo jemand von uns seinen besten Freund oder seine Freundin belügt und genau weiß, dass es Auswirkungen haben wird auf die Beziehung, wie sie war und wie sie sein wird. Situationen, wo wir vielleicht unseren Arbeitgeber oder unseren Verein, in dem wir tätig sind, und eigentlich sei immer loyal sein wollten. Die Situation, wo wir uns dabei ertappen und abends in den Spiegel schauen und sagen, so wollte ich eigentlich nie sein. Das wollte ich eigentlich nie machen. Eigentlich wollte ich doch das Gute. Und ich habe es wieder nicht geschafft. Paulus hat hier die Gemeinde in Rom vor Augen und malt dieser Gemeinde ein Bild vor die Augen. In Vers 9 bis 20 wird dieses Bild ausgebaut. Ich möchte mit euch diese Verse lesen. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringeren. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Seid aufs Gute bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Hier wird nicht von Feinden gesprochen, die irgendwo draußen auf uns lauern. Hier wird von den Feinden gesprochen, die wir untereinander haben. An dem Ort, wo wir eigentlich meinen sollten, dass dafür kein Platz ist. Für Feindschaft, für Hass, für Jähzorn, für Neid und überhaupt für üble Gedanken in jeglicher Form gegen andere. Eigentlich sollte Gemeinde so aussehen, wie Paulus sie hier beschreibt. Und Paulus stellt hier keinen Jahresplan auf. Er sagt nicht, das ist mein Ziel für das Jahr 2011. Und am Ende des Jahres haben wir es dann geschafft. Oder ein 5-Jahresplan. Und in 5 Jahren sind wir dann soweit, dann haben wir uns alle lieb. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht so geht, dass du mit der Erwartung in der Gemeinde bist, dass du hier nicht enttäuscht werden möchtest. Und wenn du es bist oder enttäuscht wurdest, dass du dir vielleicht schon ein paar Mal überlegt hast, diesem Ort den Rücken zu kehren. Weil hier darf das doch eigentlich nicht passieren. Nicht hier. Ich glaube, wenn wir diese Einstellung oder diese Erwartung haben, dass das hier nicht passieren soll, dann werden wir bitterlich enttäuscht werden können. Ich glaube, jeder von uns wurde hier schon mal enttäuscht. Von irgendjemandem, von irgendeiner Sache. Vielleicht war es noch nicht mal so gemeint, wie wir es empfunden haben. Aber ich glaube, jeder hat schon Enttäuschung erlebt, auch hier. Dürfen wir erwarten, dass es hier zu 100% klappt? Reibungslos ist? Dass das Bild, was Paulus hier malt, komplett ohne Tadel und Fehl sich erfüllen wird? Müssen wir nur gut genug glauben? Müssen wir nur echt genug sein? Müssten wir nur unser Herz weit genug für Gottes Geist machen, damit das perfekt klappt? Niemals schief geht? Oder stellt Paulus uns hier eine Lebensaufgabe? Eine Aufgabe, die wir jeden Tag als Herausforderung annehmen müssen. Die niemals aufhört, solange wir zusammen sind. Eine Aufgabe, an der wir auch scheitern werden. Und gescheitert sind. Eine Aufgabe, wo er sagt, wenn das euer Ziel ist, dann werdet nicht aufgeben, wenn ihr enttäuscht werdet. Dann bleibt da dran. Dann macht weiter. Ich kenne Menschen, Christen, Adventisten, wo ich mir sage, also dass der noch da ist, ich kann es nicht verstehen, was der schon für Sachen reingewirkt bekommen hat, was ihm da schon ausgeteilt wurde. Ich könnte ihn verstehen, wenn er geht. Und dann sagt mir so einer, weshalb er nicht geht. Er sagt zu mir, das Einzige, warum ich bleibe, ist, ich glaube, dass sie eigentlich das Gute wollen. Ich bin davon überzeugt, dass sie eigentlich das Gute wollen. Und ich selbst schaffe es gar nicht immer. Ich selbst scheitere an andere. Ich selbst kriege es gar nicht gebacken, jedem alles recht zu machen. Und wünsche mir, dass mir auch andere vergeben. Deswegen bleibe ich. Weil das der Ort ist, wo die Menschen das verstehen. Als mir mein Freund, mein Bruder das gesagt hat, musste ich schon schlucken. Und habe das so noch gar nicht gesehen. Man überlegt ja, wo ist der Faden bei uns, der reißen könnte? Wo ist das Fass, der Punkt an dem Fass, das, wo wir sagen, jetzt läuft's über? Wo ist der Punkt, wo wir sagen, jetzt gebe ich auf, jetzt gehe ich? Oder halten wir daran fest und sagen, überwindet das Böse mit dem Guten? Und wenn ja, wie? Wie soll man denn das Böse mit dem Guten überwinden? Selbst Paulus schreibt 5 Kapitel vorher, in Kapitel 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus gibt hier zu, dass er eigentlich das Gute will und es nicht hinkriegt. Und das, was er niemals tun will, das tut er. Geht's dir ähnlich? Dass du dich auch dabei ertappst, dass das Gute, was du willst, dauernd daneben geht? Und das, was du nicht willst, dass du das dauernd tust? Wie ist es, wenn wir über den anderen, der mir vielleicht etwas Böses tut, genauso denken? Dass er eigentlich das Gute will. Glauben wir das Gute wollen? Glauben wir, dass die Menschen, die nicht mit Gott leben, eigentlich das Gute wollen? Glauben wir, dass andere Christen, Katholiken, Protestanten, Baptisten, Methodisten, Freie Evangelische das Gute eigentlich wollen? Glauben wir daran, dass andere Religionen, Menschen anderer Religionen, Juden, Moslems, Hindus, Buddhisten eigentlich das Gute wollen? Glauben wir daran, dass die Menschen eigentlich das Gute wollen? Ich bin davon überzeugt, dass sich an dieser Frage entscheidet, ob ich vor anderen Menschen Angst habe und mich schützen will und sie als Feinde oder zumindest vielleicht als Gegner sehe oder ob ich befreit mit ihnen umgehen kann, mit ihnen leben kann und sehe, dass sie eigentlich genauso wie ich das Gute wollen. Die Bibel sagt, der Mensch ist von jung auf böse. Wir sind nicht gut. Einige Psychologen sagen, der Mensch ist gut. Er ist gut. Und zwischendurch hat die Menschheit gedacht, wir müssten nur aufgeklärt genug sein, um das Böse zu überwinden. Wenn wir die ganze Welt aufklären, dann kommen wir gut miteinander aus. Schaut euch die aufgeklärten Länder an. Wie weit uns diese Aufklärung bringt. Sie macht alles besser. Es gibt keine Kriege mehr. Es gibt auch keinen Neid mehr zwischen Nachbarn. Seit 66 Jahren leben wir in Deutschland im Frieden. Wenn wir nicht die Nachbarschaftskriege mit einberechnen würden. Da gehen zwar keine Menschenleben drauf, aber hin und wieder schon die eine oder andere Katze oder der eine oder andere Hamster. Und wer Fernsehen schaut, der weiß, dass das jetzt nicht nur irgendwelche Sätze sind, sondern das passiert wirklich. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist eher meistens so, zwei Augen für ein Auge, zwei Zähne für ein Zahn. Und dabei ertappe ich mich doch auch. Wenn mir jemand etwas tut, dann denke ich mir, der kriegt es aber jetzt erst richtig wieder. Nicht so, wie er mir das gegeben hat. Der wird es dann schon richtig fühlen. Im Sommercamp machen die mich nass in Frankreich, die Kids. Und ich denke mir, okay, ihr seid zwar in der Teenie-Freizeit und ich bin da oben bei den Jugendlichen, aber ihr werdet euer Fett noch wegkriegen. Und ich ziehe die mitten aus der Nacht aus ihrem Zelt raus mit dem Schlafsack und hole einen Eimer Wasser und begieße sie da halb schlafend und denke mir, so, jetzt wirst du mich nie wieder anpacken. Hoffentlich. Das ist jetzt etwas zum Schmunzeln, aber uns geht es doch echt manchmal so, dass wir sagen, wenn uns jemand etwas tut, dann doppelt oder dreifach. Der soll es jetzt so richtig spüren. Und hier sagt Paulus zu uns, überwindet das Böse mit dem Guten. Haltet etwas Gutes entgegen. Vor Weihnachten, ungefähr 2-3 Tage vor Heiligabend, musste ich noch zur Bank, zur Sparda da hinten, bisschen Werbung jetzt, um Geld abzuheben. Und ich dachte, ganz eins Büttel ist gerade aufgebrochen. Da war eine Schlange von Leuten, ich war der Achte oder so. Also normalerweise bin ich der Zweite, Dritte oder sofort der Erste oder man kommt sofort an die Kohle. Aber 8 Leute ist schon ziemlich viel, wo man da warten muss. Und ich dachte, okay, da werden eh gerade Waffeln und Punsch angeboten, dann kann Chevo noch was futtern. Und mein Kumpel, mit dem ich da war, und ich stelle mich da mal an. Dann stehen schon wieder 2 hinter mir, die Schlange wird immer länger und dann kommt eine ältere Dame rein. Sie kann wirklich kaum gehen. Stellt sich hinten an und ich sage zu ihr, möchten Sie nicht vor mir? Sie meinte so, ach, Sie haben doch wahrscheinlich viel weniger Zeit als ich. Ich so, diese eine Minute wird mich jetzt auch nicht so viel weiterbringen. Kommen Sie ruhig nach vorne. Und sie hat wirklich Mühe gehabt, richtig zu stehen und ging dann vor und da war so ein Tisch, an dem sie sich auch festhalten konnte. Und die beiden, die hinter mir standen, hatten auch nichts dagegen. Sie haben das so mitbekommen und haben nur gestrahlt, ja, ist in Ordnung. Die vorne haben das gar nicht wahrgenommen. Aber wir hinten, wir vier hatten eine gute Stimmung. Wir haben uns noch da die paar Minuten in der Zeit, wo wir da standen, unterhalten, uns ausgetauscht. Und als ich mein Geld abgehoben habe, bin ich dann zu meinem Kumpel rüber, zu den Waffeln und zu dem Punsch. Dann kam die andere Frau auch noch dazu. Und dann haben wir plötzlich mit den beiden Bankkauffrauen, die das Essen ausgeteilt haben, auch noch richtig amüsiert geredet. Und die Leute, die daneben standen, haben das mitbekommen. Und wir haben einen Witz nach dem anderen gemacht. Und es hat richtig Stimmung gebracht. Und wir hatten plötzlich das Gefühl, die Stimmung in dem Laden, in der Bank, ist gerade gekippt. Wir gingen raus und alle, die danach hinausgingen, weil wir dann noch standen ein bisschen, kamen mit so einem Lächeln raus. Man kann sich das ja auch einbilden. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, da hat sich etwas verändert. Nur wegen so einer Kleinigkeit. Wegen einer Sache. Ich frage mich, wenn manchmal so eine Kleinigkeit, eine gute Tat, schon so viel bewirken kann. Und ich hatte an dem Tag, also wirklich die ganze Zeit, gute Stimmung. Nur wegen dieser Sache. Das hat mich den ganzen Tag getragen. Und mir ging es richtig gut. Mir war das die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich bin an das Auto gefahren, habe Leute vorgelassen, Lichthupe gegeben. Ich habe Leute gegrüßt, die ich gar nicht kannte. Das mache ich normalerweise nur in Friedensau. Wobei, da kennt man eigentlich alle. Und so ganz verrückte Sachen. Und so hat Chevo, mein Kumpel, hat sowas gemacht. Und wir haben die ganze Zeit plötzlich mit allen möglichen, wo wir rumgehen, versucht, Witze zu machen. Und manche sind da nicht drauf angesprungen. Die fanden das gar nicht toll. Dachten, ja, hier habt ihr wohl Witzpillen geschluckt oder sowas. Also bei manchen kommt das auch nicht an. Aber es hat was verändert. Ich frage mich dann erst, was löst eine Tat aus, die viel wesentlicher ist? Stell dir vor, ich hätte mit jemand von euch richtig Zoff. Oder stell dir vor, du hättest mit jemandem richtig Zoff. Wir stellen uns einfach beide vor, wir hätten mit irgendjemandem richtig Zoff. Und zwar so, dass es alle wüssten. Alle wüssten, die beiden können sich nicht riechen. Die gehen sich hier in der Gemeinde aus dem Weg. Und die nutzen jede Situation, um sich gegenseitig anzugreifen, wenn sie in der Nähe sind. Dann ist Abendmahl und ein Gegenspieler kommt auf dich zu. Und du denkst dir, ja, was ist das denn für ein Heuchler? Will er mir jetzt die Füße waschen oder was? Und der fragt dich wirklich, darf ich dir die Füße waschen? Du überlegst kurz und sagst, ja. Alle bekommen das mit. In den nächsten Wochen redet deine Gemeindeklique schlecht über deinen Gegenspieler. Und normalerweise bist du immer sofort dabei und redest mit. Ja, stimmt. Aber plötzlich nimmst du ihn in Schutz und sagst, hey, der ist auch ganz anders. Und ich finde es nicht fair, wie du über ihn redest. Du merkst zwar, dass ihr in bestimmten Positionen immer noch nicht auf einer Linie seid, aber wirst auch gelassen und sagst, man braucht gar nicht immer die gleiche Position, dieselbe Meinung, aber ich weiß, wo sein Herz ist. Er will eigentlich auch das Gute. Würde das die Gemeinde verändern? Nur weil einer dem anderen die Füße wäscht. Und das ist doch auch nur eine Kleinigkeit. Und doch fällt sie uns so schwer. Überwindet das Böse mit dem Guten. Paulus malt ein Bild, das eine Lebensaufgabe für die Gemeinde sein soll. Und im Jahr 2011 steht jeder von uns vor dieser Herausforderung. Überwinde das Böse mit dem Guten. Und Paulus gibt uns nur eine Info mit. Verbünde dich mit Gott. Verbünde dich mit Gott. Er ist das Gute und er will das Gute. Lukas betont schon, niemand ist gut außer Gott. Und das Wichtige hier an diesem Text ist, er schreibt das hier nicht zu Menschen, die nicht daran glauben, dass Gott gut ist. Es gibt viele, die nicht glauben, dass Gott gut ist. Er schreibt es hier zu der Gemeinde. Zu den Menschen, die glauben, dass Gott gut ist. Zu den Menschen, die davon überzeugt sind, Gott ist gut. Vollkommen gut. Und er sagt zu dieser Gemeinde, verbünde dich mit Gott. Obwohl wir dieses Bündnis der Taufe eingegangen sind. F- Verändert Gott mich zum Guten? Wenn ich an die Situation in der Bank denke oder an dieses Bild mit der Fußwaschung, was nicht einfach nur erdacht ist, dann bin ich davon überzeugt, dass mich der Geist Gottes leitet zu so etwas. Dass das Gute nicht einfach aus mir kommt, dass ich der Gute bin und ich mir nachher auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, was bin ich doch für ein feiner Mensch. Ich bin davon überzeugt, dass ich das Gute tun will, weil Gott zu mir gut ist. Und wenn ich mir dieses Jahresmotto der evangelischen Kirche anschaue, überwindet das Böse mit dem Guten, dann wünsche ich mir das für unsere Gemeinde. Als ich hier angefangen habe, vor über einem Jahr, habe ich gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht Gemeinde spielen, sondern Gemeinde leben. Und genau das ist auch ein Lebensplan. Ich wünsche mir, dass wir das nicht nur hören oder sagen, überwinde das Böse mit dem Guten, sondern dass wir es leben. Amen.